Ich grüße Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Marianne Zureich. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der Katechismus-Sendung. Und ich begrüße auch Pfarrer Reilstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Frau Zureich, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Ja, wie jeden Donnerstag beschäftigen wir uns mit dem christlichen Gebet im vierten großen Teil des Katechismus. In der letzten Sendung sind wir beim zweiten Kapitel dieses großen Teils angekommen. In diesem Kapitel geht es um die Überlieferung des Gebetes. Wir haben gesehen, dass die Weitergabe des Gebetes durch Quellen erfolgt, wie das Wort Gottes, die Liturgie der Kirche und die göttlichen Tugenden. Im Heute ist deutlich geworden, dass Beten nicht nur Worte beinhaltet, sondern dass der gesamte Alltag in Wort und Tat zum Gebet werden kann. Diese Inhalte im Artikel 4 haben wir abgeschlossen und wir sind mit Artikel 5 fortgefahren. Und zwar mit dem Thema der Weg des Gebetes. Das Gebet, so wurde deutlich, ist nicht nebulös, sondern richtet sich personal an Gott. Wir beten zum dreieinigen Gott, zu Gott Vater, zu Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Wenn Sie, liebe Zuhörer, einen Katechismus zur Hand haben, können Sie aufschlagen auf der Seite 670 und wir sind angelangt beim Absatz 2668. Dieser Absatz ist heute dran. Ja, Herr Pfarrer Reilstab, bitte fassen Sie doch kurz zusammen, was das Gebet zu Gott Vater bedeutet und gehen Sie auch auf das Gebet zu Gott Sohn, also zu Jesus Christus ein, entsprechend dem, wie wir letzte Sendung gekommen sind, soweit wie wir letzte Sendung gekommen sind.
Ja, gerne. Das Gebet zum Vater ist eigentlich jedes liturgische Gebet. Wir beten immer zum Vater im Namen Jesu Christi durch den Heiligen Geist. Jedes liturgische Gebet hat diese Anrede an Gott Vater. Und von daher haben wir auch gesehen, wie wichtig das ist, dass wir selber auch in unserem persönlichen Gebet ganz bewusst einmal versuchen, Gott Vater anzusprechen. Dann ist das Gebet zu Jesus Christus, das wieder eine ganz andere Form findet. Wenn wir Christus ansprechen im Gebet, dann merken wir, dass wir anders beten, als wenn wir zum Vater beten. Und der Katechismus hat uns hier auch sehr viele Überlieferungen des Namens Jesu gegeben. Sohn Gottes, Wort Gottes, unser Herr, unser Heiland, Lamm Gottes und so weiter. Alles Worte, die Christus Jesus beschreiben oder umschreiben und die in der Bibel über ihn ausgesagt werden, die wir von daher kennen. Der Katechismus ist dann weitergegangen über verschiedene Formen der Überlieferung des Gebetes zu Jesus. Zum Beispiel dieses innere Gebet, Jesus Christus, Sohn Gottes, Herr, habe Erbarmen mit uns Sündern. Oder auch das Gebet, das der Zöllner und der Blinde betet, immer wieder das direkte Ansprechen Jesu. Jesus, Sohn Gottes, hilf mir, ich brauche etwas. Und heute geht es weiter mit anderen Formen des Gebetes. Der Name Jesu kommt jetzt und dann noch das Herz Jesu und der Kreuzweg. Und anschließend kommt dann noch der dritte Teil, das Gebet zum Heiligen Geist, das überschrieben ist mit Komm, Heiliger Geist. Wir möchten jetzt aber einsteigen beim Paragraph 2668 und ich möchte Sie, Frau Zureich, bitten, diesen Paragraph jetzt vorzulesen.
Die Anrufung des Namen Jesu ist der einfachste Weg des ständigen Betens. Von einem demütig aufmerksamen Herzen, oft wiederholt, verliert sich dieses Gebet nicht in vielen Worten, sondern bewahrt das Wort und bringt in Ausdauer Frucht. Es ist allzeit möglich, denn zu beten ist nicht eine Beschäftigung neben anderen, sondern die einzigartige Beschäftigung, Gott zu lieben, die in Christus Jesus alles Tun beseelt und verklärt.
Der Name Jesu, das haben wir das letzte Mal auch schon erklärt, bedeutet Gott rettet. Jahwe, Gott, der Herr, rettet. Dieser unaussprechliche Name Gottes ist in Jesus verbunden oder versenkt. Das ist der Name, den Gott dem Moses beim brennenden Dornbusch offenbart hat. Jahwe, ich bin der Ich Bin. Ich bin der Ich Bin da, der in sich existierende Gott. Und dieser Name Gottes, des allmächtigen Gottes, kommt im Namen Jesu wieder zum Vorschein, wird sozusagen wiederholt. Und der Name Jesu ist eigentlich das ganze Programm von Jesus. Und daher hat die Anrufung des Namens Jesu immer auch eine ganz starke Wirkung. Einfach nur Jesus zu sagen, bedeutet, ich lege mich ganz in die rettenden Hände Gottes. Ich übergebe mich ganz Gott, der mich rettet. Und daher sagt der Katechismus hier, die Anrufung des Namens Jesu ist der einfachste Weg des ständigen Betens. Jesus immer wieder auf die Lippen nehmen, immer wieder im Herzen zu erwägen, im Bewusstsein, dass es heißt, Gott rettet oder dann Gott rette mich, immer auch in dieses Heute hineinnehmen, in dieses Konkretisieren hineinnehmen. Das gibt einem immer wieder ganz viel Kraft und ist auch eine Form, immer mit Gott verbunden zu bleiben. Vielleicht haben Sie es auch schon mal überlegt, wie Sie es machen könnten, um immer in jeder, praktisch jeder Minute, jeder Sekunde Ihres Lebens an Gott zu denken. Wenn wir etwas nicht vergessen wollen, machen wir einen Knoten ins Taschentuch, aber das Taschentuch ist dann halt auch im Hosensack oder in der Handtasche und bald vergessen wir wieder, was es dann eigentlich bedeutet hat, dieser Knoten. Aber das Wort Jesus einfach so mal hingehen, laufen, durch die Straßen gehen, bummeln oder im Alltag immer wieder einfach Jesus nennen, Jesus auf den Lippen haben, das ist eine Möglichkeit, um einfach ganz bewusst immer wieder mit Jesus verbunden zu sein. Es ist eine Form des ständigen Betens. Wenn es ein demütiges Herz, ein aufmerksames Herz wiederholt, verliert sich dieses Gebet, so sagt der Katechismus, nicht in vielen Worten. Das ist ein Matthäusabschnitt zitiert aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern und viele Worte machen, sondern den Vater bitten im Vaterunser und er gibt dann dieses kurze Gebet. Und natürlich, Jesus ist dann noch einmal eine Zusammenfassung eigentlich des ganzen Vaterunser, wenn wir so sagen wollen. Und es sind tatsächlich nicht viele Worte, aber es ist ein ganz wichtiges und tiefgründiges Gebet, so sagt der Katechismus. Und wenn wir das immer wieder beten, dann bringt das auch Frucht. Wir beginnen, Jesus ganz neu zu entdecken, ihn zu lieben, weil wir durch den Namen Jesus ein ganz neues Vertrauen zu Jesus aufbauen. Der Katechismus sagt dann, das Wort bringt in Ausdauer Frucht und zitiert hier das Lukas-Evangelium im 8. Kapitel, den Vers 15. Das ist der Abschluss des Gleichnisses vom Sämann, wo Jesus dann sagt, auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. Je mehr wir mit Gott, je mehr wir mit Jesus verbunden sind, umso mehr wird unser Leben nach dem Bild Jesu gestaltet und umso mehr wird unser Leben christlich, wird es jesuanisch, wenn wir so sagen wollen. Das Vorbild Jesu wird sich immer mehr in unserem Leben ausdrücken und wir werden fähig und fähiger, nach dem Maßstab Jesu zu leben. Dieses Gebet, bitte, ja?
Fahren Sie fort, Herr Pfarrer.
Diese Anrufung Jesu ist allzeit möglich, sagt der Katechismus. Es ist nicht eine Beschäftigung so einfach nebenbei, sondern das Gebet ist immer eine wichtige Beschäftigung. Aber natürlich, wir können nicht einfach immer nur in die Stille hineingehen und dann nur beten, sondern wir müssen auch lernen, unseren Alltag in diesem Sinne als Gebet zu leben. Dass alles, was wir tun, 24 Stunden in unserem Leben, ein Ausdruck des Betens ist. Wie das ganz genau geht, das muss jeder ein bisschen selber entdecken. Ziel ist es einfach, mit Jesus verbunden zu sein, immer und immer wieder. Und dabei kann eben die Anrufung des Namens Jesus helfen. Der Name, der bedeutet, Gott rettet mich.
Neben der Anrufung als Form des Betens gibt es auch die Verehrung des Herzens Jesu und den Kreuzweg. Dazu kommen wir, lieber Zuhörer, zum Abschnitt 2669. Das Gebet der Kirche ehrt und verehrt das Herz Jesu, wie es seinen heiligsten Namen anruft. Die Kirche betet das menschgewordene Wort und sein Herz an, das sich aus Liebe zu den Menschen von unseren Sünden durchbohren ließ. Das christliche Beten folgt im Kreuzweg gern dem Erlöser nach. Die Stationen vom Prätorium bis Golgotha und bis zum Grab kennzeichnen den Weg Jesu, der durch sein heiliges Kreuz die Welt erlöst hat.
Hier gibt der Katechismus zwei besondere Formen der Jesusverehrung oder des Gebetes zu Jesus preis. Das eine ist die Herz-Jesu-Verehrung und das andere ist der Kreuzweg. Ich möchte nur ganz kurz etwas zu diesem Herz Jesu sagen und zu dieser Herz Jesu Verehrung. Die Herz Jesu Verehrung geht eigentlich auf die heilige Margaret Maria Alacoque zurück. Eine Ordensfrau, die im 17. Jahrhundert gelebt hat. Am 19. Juni 1675 erschien ihr in der Frohen Leichnams-Oktav Jesus Christus, als sie gerade vor dem Tabernakel kniete. Und damals zeigte Jesus ihr sein Herz und sagte wörtlich, das ist überliefert, sieh hier das Herz, das die Menschen so sehr liebt, dass es nicht gespart hat, um sich zu opfern und zu erschöpfen in Liebesbeweisen. Und als Dank empfange ich von den meisten Menschen nur Kälte, Unehrerbietigkeit, Verachtung und Sakrilegien in diesem Sakrament der Liebe. Was mich aber am meisten schmerzt, ist, dass Herzen, die mir besonders geweiht sind, mir auf diese Weise begegnen. Darum verlange ich von dir, dass der erste Freitag nach der Fronleichnamsoktav ein besonderer Festtag zur Verehrung meines Herzens werde, dass man an dem Tage sich dem heiligen Tische nahe, also der Eucharistie, und einen Ehrenersatz leiste zur Sühnung all der Beleidigungen, welche meinem Herzen, seit es auf den Altären weilt, zugefügt wurden, und ich verspreche dir, dass mein Herz diejenigen im reichsten Maße den Einfluss seiner Liebe fühlen lassen wird, die es verehren, und die Sorgen, dass es auch von anderen verehrt werde. So wird das also überliefert. Das hat Jesus zu dieser Schwester Margaret Marie Alacoque damals am 19. Juni 1675 gesagt. Eine gewaltige Aufgabe, sie sollte dafür sorgen, dass in der ganzen Kirche das Hochfest Herz Jesu eingeführt wird. Und diese schwere Aufgabe hat dann Margaret Marie Alacoque gehorsamerweise auf sich genommen. Sie war aber bereits 150 Jahre tot, als dann zum ersten Mal dieses Fest 1856 wirklich auch gefeiert wurde. Das Herz Jesu ist also ein Ausdruck der unerschöpflichen, aber auch unfassbaren Liebe des Herrn zu uns Menschen. Jesus, der sich ganz hingeopfert hat für uns Menschen, das ist in diesem Herz Jesu sozusagen zusammengefasst. Es ist die Quelle der Liebe Jesu zu uns Menschen. Und daher bedeutet Herz-Jesu-Verehrung immer auch, sich ganz bewusst dieser Liebe Christi anheimstellen. Für uns ist es nicht ganz einfach, die Herz-Jesu-Verehrung für uns deutschsprachige Menschen. Wir haben da immer ein bisschen unsere Schwierigkeiten. Für die lateinischen Völker, Franzosen und Italiener, ist das etwas ganz anderes, weil sie ganz anders mit dem Herzen leben und weil das Herz bei ihnen eine ganz andere, viel lebendigere Bedeutung hat, viel mehr Feuer bedeutet, viel mehr Liebe bedeutet als eigentlich bei uns. Und dennoch ist es gerade auch für uns Deutschsprachigen sehr wichtig, dass wir diese Quelle des Herzens Jesu immer wieder entdecken und dieses Herz Jesu von ganzem Herzen verehren als die Quelle der Liebe, aus der dann alle Gnaden auch für uns fließen. Die Erscheinungen oder die Offenbarungen über das Herz Jesu sind ja danach auch weitergegangen an die heilige Schwester Faustina Kowalska. Jesus hat ihr dann sogar ein Bild in Auftrag gegeben über den barmherzigen Jesus mit dem Herzen, das durchbohrt ist und aus dem zwei Strahlen, ein roter und ein weißer, herausströmt, Zeichen des durchbohrten Herzens Jesu. Aus Liebe hat er es durchbohren lassen und aus diesem Herzen sind die Gnaden der Sakramente geflossen, die uns reinigen, die Taufe, die Eucharistie. Und da können wir uns immer auch wieder in diese Barmherzigkeit Gottes hineinlegen. Und der Katechismus bringt also hier den Vorschlag, dass wir das Herz Jesu auch auf besondere Weise ehren und verehren. Das Gebet der Kirche ehrt und verehrt das Herz Jesu, wie es seinen heiligsten Namen anruft. Also wir rufen den Namen Jesu an, aber wir verehren auch sein Herz. Dann geht es weiter mit dem Kreuzweg. Ich denke, Sie alle kennen diese 14 Stationen des Kreuzweges. In jeder Kirche sind die dargestellt. Ich möchte sie kurz wiederholen. Es heißt hier einfach von Prätorium, die Stationen vom Prätorium bis Golgotha und bis zum Grab kennzeichnen natürlich den Weg, der durch sein heiliges Kreuz die Welt erlöst hat. Jesus ist also diesen Weg gegangen. Er wurde bei der ersten Station zum Tod verurteilt. Bei der zweiten Station nimmt er dann das schwere Kreuz auf sich. Bei der dritten Station fällt er zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Bei der vierten Station wird die Begegnung mit seiner Mutter Maria betrachtet. Bei der fünften Station ist es Simon von Cyrene, der gezwungen wird, Jesus das Kreuz zu tragen. Bei der sechsten Station ist es die Begegnung mit Veronika, die ihm das Schweißtuch reicht. Bei der siebten Station betrachten wir, wie Jesus dann das zweite Mal unter der Last des Kreuzes zusammenbricht. Bei der achten Station ist es die Begegnung mit den weinenden Frauen. Bei der neunten Station fällt Jesus zum dritten Mal unter diesem schweren Kreuz. Bei der zehnten Station wird er dann seiner Kleider beraubt. Man reißt ihm einfach die Kleider vom Leib und macht damit auch alle Wunden wieder auf, die irgendwie durch das Blut verkrustet waren. Etwas Grausames. Die elfte Station zeigt dann, wie Jesus ans Kreuz genagelt wird. Und man betrachtet dann auch seine Worte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bei der zwölften Station ist es der Tod Jesu am Kreuz, wie er da stirbt. Die 13. Station nimmt Jesus dann vom Kreuz wieder herab. Und die 14. Station ist die Grablegung Jesu. So können wir durch die 14 Stationen des Kreuzweges das Erlösungswerk im Letzten, das Christus für uns vollzogen hat, betrachten und in Dankbarkeit über so viel Liebe staunen und auch Kraft schöpfen, weil wir wissen, dass Jesus wirklich jeden Schmerz, jedes Leid selber getragen hat und dass in diesem Kreuz, wenn wir es mit Christus tragen, irgendwie auch in unserem Leid, in unseren Kreuzen Heil entstehen kann. Ich finde es sehr schön, dass der Katechismus hier auf diese beiden besonderen Jesus-Verehrungen hinweist, auf die Verehrung des Herzens Jesu als die Quelle der Liebe Gottes und auf den Kreuzweg, der wirklich ganz zentral ist, weil er das Erlösungswerk immer wieder in Erinnerung ruft. Und dieses Erlösungswerk dürfen wir einfach nie vergessen.
Ja, Herr Pfarrer Rellstab, Sie wissen ja, der Kreuzweg, das ist eine Betrachtung des Leidens Jesu und Sie kennen sicher den Film von Mel Gibson, The Passion. Ja, jetzt ist meine Frage, es gibt vielleicht für manche Leute ein Problem damit, zu sagen, Gebet, einerseits der liebende Gott und andererseits dieses Leiden zu sehen. Gerade in diesem Film von Mel Gibson wurde ja deutlich, Christus hat wahnsinnig gelitten und manche Leute stoßen sich auch an dem Film, dass er das so, auch dass die Brutalität zum Ausdruck gebracht hat. Was würden Sie sagen, Herr Pfarrer, zu einem Menschen, der sagt, ja, der Kreuzweg, das ist für mich schier zu brutal, da jetzt mich hinein zu vertiefen und meine Frömmigkeit jetzt darin zu sehen und einen Bezug zu meinem Leben darin zu entdecken?
Also grundsätzlich würde ich sagen, der Film von Mel Gibson ist sicher sehr realistisch. Wir haben eigentlich wahrscheinlich alle eine viel zu niedliche Vorstellung vom Leiden Christi. Mhm. Und deshalb sind wir alle ein bisschen erschrocken gewesen, als Mel Gibson in diesem Film das eigentlich ziemlich roh dargestellt hat. Ich muss sagen, für mich hat das Schauen dieses Filmes jedes Mal eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit ausgelöst. Ich habe zwar, ja, ich glaube, ich darf das schon sagen, ich habe ihn dreimal gesehen bisher, habe ich geweint, weil so viel Leid, das Jesus auf sich genommen hat, auch weil mir bewusst ist, er hat es auch wegen meinen Sünden getan, das hat mich irgendwie ganz, ganz tief berührt. Aber gleichzeitig hat sich eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit für all das, was Jesus für mich, für uns Menschen getan hat, gemischt. Und wenn jemand Schwierigkeiten hat, den Kreuzweg zu beten, zu betrachten, dann würde ich ihm raten, dass er vor allem das aus Dankbarkeit tut, dass er einfach sieht, was es Gott gekostet hat, uns zu erlösen. Dass das nicht einfach ein Sonntagsnachmittagsspaziergang war, sondern dass er wirklich alles gegeben hat, um uns zu erlösen. Und dabei betrachten, wie schlimm halt die Sünde der Menschheit ist, auch meine persönliche Sünde, dass Gott so viel Leid auf sich nehmen musste, um uns erlösen zu können. Also diese beiden Komponenten, einerseits das Mitfühlen, das Mitleiden mit Jesu und das andere dann die Dankbarkeit für das, was er getan hat, das würde ich jemandem so versuchen zu erklären.
Kann sich der leidende Mensch dann auch im Leiden Christi wiederentdecken?
Ich meine, das kann er sehr gut. Jedes Leid, das wir Menschen haben, hat Jesus vor uns gelitten und durchlitten und kennt es ganz persönlich, weil er es erlebt hat. Und wenn ich das weiß, dass ich Jesus mein Leiden hinlegen kann, wenn ich es ihm übergeben kann, seien es die Kopfschmerzen oder seien es Gelenkschmerzen oder seien es psychische Probleme oder seien es Sorgen mit Angehörigen und so weiter. Wir können davon ausgehen, Jesus weiß es, er kennt es. Und er gibt mir einfach die Kraft, er hilft mir, das Kreuz zu tragen, damit ich nicht gänzlich zugrunde gehe. Er erbittet mir dann, wenn wir so sagen wollen, immer wieder den Geist der Stärke, durch den wir ja bei der Firmung auch gesalbt worden sind oder der über uns ausgegossen worden ist als eine der 7 Gaben des Heiligen Geistes, damit ich in solchen schwierigen Situationen eben stark bleiben kann und meinen Weg, auch wenn er ganz, ganz schwierig ist, weitergehen kann. Also ich bin überzeugt, dass die Betrachtung des Leidens Jesu mir persönlich ganz viel Kraft gibt, um auch mein eigenes Leiden tragen zu können.
Danke, Herr Pfarrer Rellstab, für die Ausführung und Verdeutlichung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind in der Katechismus-Sendung auf. Wenn Sie einen Katechismus zur Seite haben, dann schlagen Sie doch auf Seite 669. Das ist zumindest die Seite, an der deutlich wird, wir sind im Artikel 5, in dem großen Teil des Katechismus, der Weg des Gebetes. Im Artikel 5 geht es dann konkret um den Weg des Gebetes. Wir haben das Gebet zu Gott Vater betrachtet, zu Jesus Christus. Komm, Heiliger Geist, liebe Zuhörer, das Lied von Tessé gerade eben passt auch ganz gut zur Sendung Katechismus. Wir sind jetzt nämlich angelangt im Artikel 5 des Katechismus und zwar mit dem Grundthema der Weg des Gebetes. Im Artikel 5 betrachten wir ganz konkret den Weg des Gebetes und wir schauen jetzt, was hat das Gebet mit dem Heiligen Geist zu tun. Wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, schlagen Sie auf Seite 670 auf und dann der Abschnitt 2670. Dort heißt es, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet, so in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 3. Jedes Mal, wenn wir beginnen, zu Jesus zu beten, lockt uns der Heilige Geist durch seine zuvorkommende Gnade auf den Weg des Betens. Er lehrt uns beten, indem er uns an Christus erinnert. Wie sollten wir dann nicht auch zu ihm selbst beten? Deshalb lädt uns die Kirche ein, jeden Tag um den Heiligen Geist zu flehen, besonders zu Beginn und am Ende jeder wichtigen Tätigkeit. Gregor von Nazianz sagt Folgendes: Wenn der Geist nicht angebetet werden soll, wie vergöttlicht er mich dann durch die Taufe? Und wenn er angebetet werden soll, muss er dann nicht Gegenstand einer besonderen Verehrung sein? Liebe Zuhörer, wir haben Pfarrer Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz hier zu Gast und er wird uns diese Zusammenhänge erklären.
Tja, das versuche ich wenigstens. Jetzt kommt der Heilige Geist noch. Und der Heilige Geist hat wieder eine ganz andere Aufgabe. Der Heilige Geist ist eigentlich die unbekannteste Person der göttlichen Dreifaltigkeit. Und doch hat er eine ganz eigene Dynamik. Der Heilige Geist ist es, der uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Jesus hat uns verheißen, dass er den Heiligen Geist senden wird, damit er uns, wie gesagt, an alles erinnere, was er gesagt habe und uns noch in die ganze Wahrheit einführe. Und es gibt sehr viele Stellen in der Heiligen Schrift, die bezeugen, dass wir ohne den Heiligen Geist gar nichts machen können. Der Heilige Geist ist letztlich der Antrieb für unser ganzes christliches Leben. Und ohne den Heiligen Geist geht eigentlich nichts. Und hier in diesem Paragraph 2670 wird das ein bisschen aufgenommen. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Also nur schon das, dass wir erkennen, Jesus ist der Herr. Jesus, Sohn, der Gott rettet, ist der Herr, also er ist Gott. Wenn wir sagen, er ist der Herr, dann meinen wir, er ist Gott, er ist Gottes Sohn. Wir können das gar nicht sagen ohne den Antrieb des Heiligen Geistes. Und das Gegenteil, wer leugnet, dass Jesus der Herr ist, so heißt es dann in den Johannesbriefen, das erklärt Johannes mehrmals, der ist dann der sogenannte Antichrist. Also wer sagen kann, Jesus ist wirklich Gott, Gottes Sohn, der ist aus dem Heiligen Geist. Bei dem ist das Wirken des Heiligen Geistes bereits sichtbar. Und wer es nicht sagt, wer es nicht behauptet, wer es nicht glaubt, wer es nicht ausdrückt mit seinem Mund und mit seinem Herzen, mit seinem Leben, der gehört dann zu den anderen, zu den Antichristen. Jedes Gebet, so haben wir gehört, ist, also jedes liturgische Gebet, an den Vater gerichtet, durch Jesus Christus oder im Namen Jesu Christi im Heiligen Geist. Und daher auch diese trinitarische Schlussformel bei jedem liturgischen Gebet. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, hier der Heilige Geist, mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Und der Katechismus sagt, jedes Mal, wenn wir beginnen, zu Jesus zu beten, lockt uns der Heilige Geist durch seine zuvorkommende Gnade auf den Weg des Betens. Also der Heilige Geist ist derjenige, der uns den Antrieb gibt zum Beten. Paulus sagt es an einem anderen Ort so, dass der Heilige Geist in uns, der Heilige Geist redet in uns und der Heilige Geist ist es, der das Gebet in uns eigentlich formuliert. Ich habe jetzt die genaue Formulierung, wie es Paulus sagt, nicht mehr im Kopf. Also der Heilige Geist, so sagt der Katechismus, lehrt uns beten, indem er uns an Christus erinnert. Eben eine ganz wesentliche Aufgabe des Heiligen Geistes. Dafür hat Christus zusammen mit dem Vater den Heiligen Geist in die Welt gesandt, damit er uns an alles erinnere, was Jesus gesagt und getan hat, damit dieses Zeugnis Christi des Sohnes Gottes nie verloren geht und damit wir immer wieder aus diesem Leben Christi leben können. Wie sollten wir dann eben auch nicht selber zu ihm beten? Und jetzt wird der Heilige Geist eingefügt als dritte Person der göttlichen Dreifaltigkeit, an die wir eben auch ganz konkret unsere Gebete wenden können. Und zwar sagt hier der Katechismus, dass wir eingeladen sind, vor jeden Tag um den Heiligen Geist zu flehen, besonders zu Beginn und am Ende jeder wichtigen Tätigkeit. Ich denke, das tun wir viel zu wenig, dass wir ganz bewusst, wenn wir in eine Besprechung gehen, wenn wir eine Ratssitzung haben, wenn wir etwas studieren müssen, wenn wir sonst etwas schreiben müssen, irgendetwas für Studium oder für Familie oder einfach etwas tun müssen, das die intellektuellen Fähigkeiten mit einschließt, dann sollten wir zu Beginn den Heiligen Geist anrufen, ihn bitten, dass er jetzt kommt, dass er uns erleuchtet, dass er uns helfe, das Richtige zu tun, das Richtige zu sagen. Und dann am Schluss natürlich immer auch ein kurzes, vielleicht ein kurzes Dankgebet, dass wir, wenn wir auch gespürt haben, dass der Heilige Geist mitgewirkt hat, auch, aber wenigstens mal anfangen damit, dass wir ihn anrufen. Ich denke, es auch vielen Schülern ging es viel leichter, wenn sie anfangen würden, regelmäßiger den Heiligen Geist anzurufen, bevor sie in die Schule gehen oder bevor sie ihre Hausaufgaben machen oder was auch immer. Der Heilige Geist würde auch den Studenten viel mehr helfen, wenn sie vermehrt mit ihm rechnen würden. Aber wir machen das, glaube ich, allgemein viel zu wenig. Es gibt sicher einige, die das sehr intensiv pflegen, aber andere, die vergessen das regelmäßig. Und da wird noch der heilige Gregor von Nazianz zitiert: Wenn der Geist nicht angebetet werden soll, wie vergöttlicht er mich dann durch die Taufe? Und damit sagt er, er soll angebetet werden, weil er mich vergöttlicht durch die Taufe, in der Taufe. Wir sind ja eben auf den dreifaltigen Gott getauft und wir sind durch die Taufe Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn er angebetet werden soll, muss er dann nicht Gegenstand einer besonderen Verehrung sein. Doch genau, er soll Gegenstand einer besonderen Verehrung sein. Und deshalb sollen wir auch in unserem Gebet darauf achten, genauso wie wir darauf achten, dass wir den Vater ansprechen und den Sohn, Jesus Christus, ansprechen, so auch den Heiligen Geist ansprechen. Ganz bewusst zum Heiligen Geist reden. Heiliger Geist und nicht einfach Gott als Sammelbegriff oder als übergeordneter Begriff, sondern Vater und dann zum Vater reden, Jesus Christus und dann zu Jesus Christus reden, Heiliger Geist und dann zum Heiligen Geist reden. Und ich wiederhole, was ich auch schon in diesen Katechismus-Sendungen gesagt habe, das Gebet zu diesen drei Personen der göttlichen Dreifaltigkeit wird ganz unterschiedlich ausfallen. Wir beten nicht in derselben Art den Vater zum Vater, wir beten nicht in derselben Art zum Sohn und wir beten nicht in derselben Art zum Heiligen Geist. Und da kann ich Ihnen nur raten, dass Sie das einmal versuchen in Ihrem persönlichen Gebet, wie ich es auch schon geraten habe. Einfach mal darauf achten, die drei göttlichen Personen auf ganz bewusst anzusprechen und Sie werden sehen, dass das Ihr Gebet auch sehr bereichert.
Wir fahren jetzt fort mit dem Absatz 2671. Die übliche Form der Bitte um den Geist besteht in der Anrufung des Vaters durch Christus, unseren Herrn, uns den Tröstergeist zu geben. Als Jesus den Geist der Wahrheit verheißt, betont er die Notwendigkeit, in seinem Namen um den Geist zu bitten. Ebenfalls üblich ist das einfachste und unmittelbarste Gebet: Komm, Heiliger Geist. Jede liturgische Überlieferung entfaltet es in ihren Antiphonen und Hymnen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. So in Lukas. Entschuldigung, in der Pfingstsequenz. Und dann in der Apostelgeschichte, in der byzantinischen Liturgie, da steht: himmlischer König, Geist des Trostes, Geist der Wahrheit, allgegenwärtig und alles erfüllend, Schatz alles Guten und Quell des Lebens, komm, wohne in uns, läutere und rette uns, du, der du gut bist.
Hier wird also vom Katechismus das Gebet zum Heiligen Geist erklärt und eingeführt. Wir sollen immer wieder zum Heiligen Geist beten, wie ich das vorhin auch schon erklärt habe. Die gewöhnliche Anrufung ist die Anrufung des Vaters durch Christus. Das ist immer wieder, so erbitten wir im Grunde genommen alles. Und so erbitten wir auch den Heiligen Geist. Die übliche Form der Bitte um den Geist besteht in der Anrufung des Vaters durch Christus, unseren Herrn. Er möge uns den Geist des Trostes geben, den Paraklet, den Beistand, den Tröstergeist. Das ist ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium im 11. Kapitel, Vers 13. Es wird hingewiesen auf diesen Vers. Da geht es nämlich ums Vertrauen beim Beten, wo Jesus sagt: Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also wir sind böse, weil wir Sünder sind. Und jeder von uns hat seine Bosheit in sich, das ist ganz klar. Wir müssen das Jesus nicht übel nehmen, wenn er das so sagt. Nur, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, und wir versuchen ja unseren Kindern wirklich das zu geben, was gut ist für sie, zumindest was wir meinen, es sei gut für sie. Wir geben ihnen wirklich alles, wir machen für unsere Kinder eigentlich alles. Und genauso, so möchte Jesus sagen, gibt der Vater den Heiligen Geist all denen, die ihn bitten. Eben die Bitte um diesen Tröstergeist, die Bitte an den Vater durch Christus, er möge uns den Heiligen Geist schenken. Eine ganz wichtige Aussage des Katechismus, die wir wieder beherzigen können, um vermehrt so den Vater durch Jesus Christus um den Heiligen Geist zu bitten. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also bitten wir um den Heiligen Geist, um seine vielfältigen Gaben. Es ist ja unerhört, was der Heilige Geist alles für Gaben hat und Charismen schenkt und was der Heilige Geist alles bewirkt. Wie gesagt, vorhin schon, der Heilige Geist ist wirklich der Motor des christlichen Lebens und ohne ihn, da läuft nicht sehr viel. Da ist alles relativ tot, aber der Heilige Geist macht immer wieder lebendig und erfrischt und gibt Kraft und Mut und Zuversicht und gibt all die Charismen, die wir kennen, gerade auch vom heiligen Paulus her. Der Heilige Geist ist auch der Geist der Wahrheit, der uns verheißen ist. Und denn diesen Geist der Wahrheit, auch ihn so als Geist der Wahrheit, sollen wir anrufen, damit wir auch vermehrt und immer tiefer in die Wahrheit des Evangeliums, in die Wahrheit des Christlichen, in die Wahrheit Jesu Christi selber hineinwachsen können. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Dann sagt der Katechismus, dass es ebenfalls üblich ist, die einfachste und unmittelbarste Gebetsform zu benutzen, die da lautet, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ganz kurz, wie einfach vorhin gesagt worden ist, dass wir den Namen Jesu immer auf unseren Lippen tragen können, immer wieder sagen Jesus und ganz bewusst dann damit sagen, Gott rettet oder Gott rette mich, so können wir auch immer wieder sagen, komm, Heiliger Geist. Das genügt vielleicht schon als Anrufung vor einer wichtigen Sitzung, vor einer wichtigen Tat, bevor ich einen Brief schreiben muss, bevor ich in die Aufgaben in Angriff nehmen muss und so weiter. Was immer ich tun muss, komm, Heiliger Geist. Im Bewusstsein, ich möchte ganz bewusst die Gaben dieses Heiligen Geistes für meine jetzige Aufgabe in Anspruch nehmen. Jede liturgische Überlieferung entfaltet dieses Komm, Heiliger Geist in ihren Antiphonen und Hymnen. Antiphonen sind so kurze Sätze, die andere Gebete oder Psalmen einleiten. Und Hymnen, das sind längere Lieder im Grunde genommen, die man in der Kirche betet. Da wird zunächst einmal diese wunderbare Pfingstsequenz zitiert. Weil das eines der schönsten Heilig-Geist-Gebete ist, möchte ich es Ihnen kurz vortragen. Es heißt da, komm herab, o Heiliger Geist. Also wieder dieses Komm, komm Heiliger Geist. Und wenn wir sagen, komm Heiliger Geist, dann müssen wir auch glauben, dass er kommt. Dass er uns nicht einfach hocken lässt. Dass er uns nicht einfach allein lässt, sondern dass er wirklich kommt. Wirklich zu uns kommt. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Immer wieder komm, Heiliger Geist. Er macht so viel, der die Armen liebt, der gute Gaben gibt, der jedes Herz erhält. Und dann höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruhe, also du, Heiliger Geist, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund, ganz in uns hinein soll er kommen und da alles heilen, was krank ist, was verwundet ist, was leidet. Er kann alles heilen, er kann bis auf der Seele Grund hinab dringen. Ein für mich wunderbarer Ausdruck, der mir sehr, sehr wohl tut, jedes Mal, wenn ich das wieder bete. Und dann geht es weiter. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Also so wird der Heilige Geist direkt angerufen in der sogenannten Pfingstsequenz, die wir, wie es halt so heißt, am Pfingsten in der Liturgie beten. Dann wird noch ein anderer Text aus der byzantinischen Liturgie zitiert, auch wunderbar, wie das direkt der Heilige Geist angesprochen wird, himmlischer König, sogar so wird er angesprochen, Geist des Trostes, Geist der Wahrheit, allgegenwärtig und alles erfüllend, Schatz alles Guten und Quell des Lebens, komm, wohne in uns, läutere und rette uns, du, der du gut bist. Also auch in der liturgischen Tradition der byzantinischen Kirche wird der Heilige Geist auf sehr eindrucksvolle Art und Weise angerufen, als König, als Geist des Trostes, Geist der Wahrheit, allgegenwärtig und alles erfüllend, Schatz alles Guten und Quell des Lebens. Und zu diesem Heiligen Geist sagt die byzantinische Liturgie, komm, komm, wohne in uns und dann auch läutere und rette uns, du, der du gut bist. So kennt die Liturgie also ganz, ganz schöne Gebete, um den Heiligen Geist direkt anzusprechen, anzureden und ihm zu sagen, komm, komm, Heiliger Geist. Und wenn wir das in unser eigenes persönliches Gebet einfließen lassen, dann bin ich überzeugt, dass der Heilige Geist nicht zögert zu kommen, aber dann auch vieles, vieles aufbricht. Ich habe an verschiedenen Male, gerade das letzte Jahr eigentlich an zwei besonderen Einkehrwochenenden, dieses Wirken des Heiligen Geistes erfahren. Wir haben Heilig Geist Weekends gehabt und da ganz besonders um die Gaben des Heiligen Geistes gebetet und beides Mal ist sehr, sehr viel aufgebrochen. Durchaus auch Schmerzhaftes, weil der Geist der Wahrheit in vielen Menschen aufgezeigt hat, dass das, was sie tun, nicht dem Willen des Herrn entspricht. Und diese Erkenntnis hat natürlich dann zu großen Kämpfen geführt, aber gerade dass das aufgebrochen ist, hat gezeigt, wie stark und wie lebendig dieser Heilige Geist gewirkt hat. Und wenn wir ihn angerufen haben, komm, Heiliger Geist, er ist wirklich gekommen und führt uns dann eben zur Rettung, er führt uns immer tiefer in die Wahrheit hinein. Das kann, wie gesagt, mit Schmerz verbunden sein, weil man dann durchaus merkt, nicht alles in meinem Leben ist nach dem Willen Gottes geordnet. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann will er, dass alles heilsam nach dem Willen Gottes geordnet ist. Und diese Erkenntnis, das kann schon ein bisschen erschüttern. Wenn man dann diesem Wirken des Heiligen Geistes Folge leistet, dann ändert sich sehr, sehr viel zum Positiven im Leben. Und man erfährt Gott wieder auf eine ganz neue Art und Weise und kann sein Leben wieder ganz neu nach dem Willen Gottes ordnen.
Herr Pfarrer Rellstab, die katholische Kirche lehrt, dass die Dreifaltigkeit bzw. die Dreieinigkeit, dass das Gott ist in drei Personen, so im Konzil von Nikaia zum Beispiel. Jetzt kann man das natürlich auch missverstehen, wenn im Deutschen vom Geist die Rede ist. Und wenn man betet, komm, Heiliger Geist, erfülle und komm, Heiliger Geist, du bist die Liebe, Gott ist ja alles gesamt, jeder ist Liebe, aber wie würden Sie das jemandem verdeutlichen? Der Heilige Geist ist eine Person, es ist nicht nur ein Hauch oder etwas, was man nicht fassen kann.
Er ist alles, aber vielleicht gerade der Ausdruck Geist, dass er ein heiliger Geist ist, kann besser noch zum Ausdruck bringen, dass er durch alles hindurchdringen kann, dass er wirklich ohne an irgendetwas gebunden zu sein, durchdringen kann, auch durch meine dicken Schalen, die ich aufgebaut habe, und bis auf den Grund meiner Seele stoßen, um dort etwas zu bewegen. Dass er da, was tot ist, was in der Sünde verharrt ist, verknöchert ist, dass er das zum Leben neu erwecken kann. Natürlich ist der Heilige Geist eine Person. Für uns ist es am einfachsten, Jesus als Person zu sehen, weil er als Person, als Mensch gelebt hat. Aber genauso ist der Heilige Geist Person und genauso ist der Vater Person. Und wir sind letztlich ein Abbild der göttlichen Dreifaltigkeit, gottähnlich erschaffen. Und diese, so wie Jesus ausgesehen hat als Mensch gewordenes Wort Gottes, so können wir uns durchaus auch den Vater und den Heiligen Geist vorstellen. Ein wunderbares Bild der heiligen Dreifaltigkeit, wie wir die drei Personen uns so bildlich jetzt vorstellen können, auch wenn wir nicht unbedingt jetzt so Bilder machen sollten, weil jedes Bild auch immer eine Reduktion ist auf etwas. Aber ein wunderschönes Bild ist die Ikone von Rublev. Das sind die drei Engel oder die drei Männer, oder eben vom neuntestamentlichen Wissen her sind es für uns die drei Personen der göttlichen Dreifaltigkeit, die zu Abraham zu Besuch gingen und unter der Eiche von Mamre gelagert hatten und ihnen dann dem Abraham bzw. Sarah verheißen hatten, dass sie in ein Jahr später ein Kind empfangen werde. Das ist die erste Offenbarung im Alten Testament der drei Personen der göttlichen Dreifaltigkeit. Und das Bild zeigt drei Personen in engelhafter Weise, die alle drei gleich aussehen von den Gesichtszügen her, aber durch die Kleider dann verschiedenartig dargestellt werden und alles in einem wunderbaren Kreis eigentlich die Vollkommenheit der Gottheit zum Ausdruck gebracht wird. Ein sehr schönes Bild, um zu verstehen, wie wir uns die drei Personen der göttlichen Dreifaltigkeit vorstellen können. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet.
Danke, Herr Pfarrer. Das war auf jeden Fall eine Verdeutlichung, dass wir zu einem persönlichen Gott sprechen und dass auch der Heilige Geist eine Person ist. Ja, liebe Zuhörer, wir sind hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Die Sendung geht zu Ende. Herr Pfarrer Rellstab, was würden Sie zusammenfassend einfach nochmal verdeutlichen, so als vielleicht ein Gedanke in den Abend hinein, was wir mitnehmen können im Gebet zu unserem dreifaltigen Gott?
Es sind vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, dass wir in unserem Gebet, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, versuchen, ganz bewusst Gott Vater, ganz bewusst Gott Sohn und ganz bewusst Gott Heiliger Geist anzusprechen. Mit den Worten, die uns dann der Heilige Geist eingibt. Es ist immer der Heilige Geist, der uns das Beten eingibt. Also mal darauf achten, dass wir ganz bewusst uns an die drei Personen als unterschiedliche Personen der göttlichen Dreifaltigkeit wenden. Und das Zweite, dass wir vermehrt versuchen, vielleicht so in den Alltag hinein, den Namen Jesus auf den Lippen im Herzen zu tragen. Also einerseits oft den Namen Jesus wiederholen, eben noch einmal im Sinne des Gott rettet und Gott rettet auch mich. Und auf der anderen Seite auch das Komm, Heiliger Geist, dieses kurze Stoßgebet, dass wir das vielleicht vermehrt in den Alltag einbauen, ganz besonders vor einer wichtigen Sache, die wir zu erledigen haben.
Ja, Herr Pfarrer Rellstab, jetzt sind wir doch schon am Ende der Sendung angelangt. Ich danke Ihnen aber noch für Ihren zusammenfassenden Gedanken. Bitte segnen Sie uns zum Schluss, dass wir wirklich diesen Bezug zum dreieinigen Gott haben und dass wir auch vom Herzen aus zu unserem Gott beten können.
Gerne. Der allmächtige Gott möge Sie segnen und Ihnen alle Gnaden schenken, die Sie brauchen. Er möge Sie schützen vor allem Bösen. Er möge sie stärken im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und seinen Beistand. Er möge für ihre Gesundheit sorgen und die Gesundheit auch immer wieder so herstellen, wie es dem Heilswillen Gottes entspricht. Er möge sie führen in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und sie schließlich bewahren für das ewige Leben. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ihnen einen ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder hier dabei waren in der Katechismus-Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und natürlich danke ich auch Ihnen, Herr Pfarrer Rellstab, dass Sie uns wieder so viel mitgegeben haben in dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören, Herr Pfarrer.
Auf Wiederhören, Frau Zurkrich. Und auf Wiederhören, liebe Zuhörer.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Interesse haben, diese Sendung noch einmal zu hören, dann haben Sie die Gelegenheit, einen Mitschnitt zu bestellen bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie an unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, dass Sie zugehört haben und ich wünsche Ihnen noch weiterhin einen schönen Abend und die Gegenwart unseres dreieinigen Gottes. Das wünscht Ihnen Marianne Zureich.